Ihr heute von Sebastian und Alissa gehört habt, werde ich jetzt nochmal wiederholen. Ich habe nichts weiteres zu sagen, als die beiden heute Morgen gesagt haben. Es ist manchmal überraschend. Die haben wahrscheinlich sich in meinen PC gehackt und haben die Predigt schon gelesen vorher. Ich bin ja auch so ein Glückspilz. Ich kriege auch immer wieder Anrufe oder Nachrichten, dass ich eine Reise gewonnen habe. Oder ein Auto und ein iPad. Was habe ich schon alles gewonnen? Ihr glaubt das gar nicht. Und das Interessante ist ja, ausgerechnet ich, von den 80 Millionen Menschen in Deutschland, gewinne immer ich diese Reisen. Ich bin so ein richtiger Glückspilz. Jetzt noch eine Einladung nach Köln. Also eins kommt zum anderen. Irgendwie sind die Geschenke noch nicht bei mir angekommen. Aber vielleicht kommt ja noch was. Naja, wir betrachten im Moment das Leben Abrahams. Sie können dazu schon mal das erste Buch Mose Kapitel 18 aufschlagen. Und Abraham war ja auch so ein Glückspilz. Da haben ihn nicht irgendwelche Leute angerufen oder Nachrichten geschickt, sondern Gott selbst kam zu Abraham und er hat ihm auch die allergrößten Versprechungen gemacht. Und immer wieder hat er diese Versprechungen bekommen, aber bis zu diesem Zeitpunkt steht er eigentlich auch immer noch mit leeren Händen da. Er hat noch nichts von all dem erhalten, was Gott ihm zugesagt hat. Und die Frage ist, wie wird die ganze Geschichte ausgehen? Wird er bekommen, was Gott ihm zugesagt hat? Martin fragt mich jedes Mal nach der Predigt, wie war denn jetzt der Titel deiner Predigt? Und diesmal habe ich mir vorher Gedanken gemacht und kann es dir auch vorher schon sagen. Der Titel der Predigt heißt, die gute Nachricht beim Mittagsmahl in Mamre. Wenn ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt, denkt an 3x M, Mittagsmahl in Mamre. Und dann könnt ihr euch hoffentlich wieder daran erinnern. Es geht aber um die gute Nachricht. Und von der guten Nachricht, dem Evangelium, haben wir heute schon öfters gehört. Bei Zachäus, bei Alissa. Und ich habe es auch in unserem Text heute entdeckt. Und ich hoffe, ich kann euch mitnehmen und das Evangelium in dem heutigen Text, die gute Botschaft, wirklich erkennen. Ich habe die Predigt heute in 3 Teile aufgeteilt. Alle 3 fangen mit einem B an. Das ist dann auch einfacher zu merken. Aber ich möchte zunächst erst nochmal mit uns beten. Vater, es ist manchmal wirklich interessant, wie du Menschen begegnest, wie du in Menschen ansprichst, wie du ihnen nachgehst, wie du sie erreichst. Und das ist mein Gebet, Herr, dass jeder von uns auch diese Erfahrung machen kann. Diese Erfahrung von dir angesprochen und gerufen zu werden, aber auch zu hören und zu antworten, wie damals bei Zachäus, Herr. Herr, wir danken dir für dein Wort, für das, was da geschrieben wurde. Wir bitten dich um Verständnis und wir bitten dich darum, dass wir das Ganze in unserem Leben auch wiederfinden und anwenden können. Herr, schenk bitte Gnade zum Reden, zum Hören und dann auch zum Umsetzen in unserem Leben. Amen. Also ich habe heute einen ziemlich langen Predigttext, deswegen lese ich den nicht am Anfang, sondern habe den in 3 Teile unterteilt. Der erste Teil, überschrieben mit der Besuch, steht im Kapitel 18 des ersten Buches Mose, die Verse 1 bis 8. Und der Herr erschien Abraham bei den Terebinden Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen 3 Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, »Mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll euch ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum, So will ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen. Sie sprachen, tue, wie du gesagt hast. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nimm rasch 3 Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Wie gesagt, diesen ersten Abschnitt habe ich überschrieben mit der Besuch. Gott besucht Abraham. Und wir erkennen in diesem Besuch das Wesen der Erlösung. Darauf möchte ich hinaus heute. Zunächst lasst uns mal kurz anschauen, was dort berichtet wird, damit wir wissen, wo und wann was geschah. Abraham hatte sein Zelt bei einem kleinen Waldstück, einem Hain in der Nähe des Ortes Mamre, so hieß auch der Eigentümer, etwa 30 Kilometer südlich von Jerusalem, aufgeschlagen. Und wie es in den heißen Ländern üblich ist, nutzt Abraham die Hitze des Tages, um sich vor seinem Zelt auszuruhen. Ich glaube, es ist ungefähr so, wie mir das immer geht. Wenn ich mittags in der Mittagspause nach Hause komme, ich lege mich aufs Sofa, mache die Augen zu, dann klingelt es. Dann steht jemand vor der Tür. Und so ungefähr stelle ich mir das hier auch vor. Abraham setzt sich vor sein Zelt, will ein Nickerchen machen und dann stehen da plötzlich 3 Männer vor der Tür. 3 Männer. Und Abraham springt gleich auf, er übt Gastfreundschaft, er lädt die Männer ein, auszuruhen und zu essen. Und Sarah, die im Zelt war, die bekommt gleich den Auftrag, ein leckeres Essen zuzubereiten. Und ich finde das so schön geschrieben. Bitte stärkt euch doch an einem Bissen Brot, sagt Abraham da. Und dann schickt er seinen Knecht los und sagt, schlachte doch mal ein Kälbchen. Also das ist wirklich Understatement. Also ja, das ist wirklich schön. Wer waren die Besucher? Das ist meines Erachtens die Kernfrage hier in diesem ersten Abschnitt. Und wusste Abraham eigentlich, mit wem er da zu Tisch saß oder besser stand? Gerade die letzte Frage, ob Abraham wusste, wer da zu Besuch war, da gibt es große Ausführungen in den Kommentaren und das scheint so das besondere Interesse geweckt zu haben, der Theologen. Für uns soll es genügen zu lesen, was hier in unserem Text steht. Im ersten Vers können wir deutlich sehen, dass der Herr ihm erschien. Und wenn wir in unserer Bibel das Wort Herr lesen, großgeschrieben, dann steht im hebräischen Text der Name Gottes Jahwe. Vers 2 spricht dann aber von 3 Männern, die ihm gegenüberstehen. Und im folgenden Kapitel werden dann 2 dieser 3 Personen als Engel beschrieben. Wie wir auch immer diese Personen jetzt identifizieren, es ist klar, Abraham bekam Besuch und zwar von Gott. Gott ist ihm da entgegengekommen. Gott hat ihm da besucht und das ist für mich das Zentrale, das Wichtige. Und wisst ihr, was ich mich da noch frage? Warum wird das dann hier so in aller Ausführlichkeit beschrieben? 8 Verse lang wird darüber geschrieben, wer kommt, was gegessen wird und wieso die ganzen Umstände waren. Ich würde sagen, das ist doch eigentlich viel zu viel für so eine Begebenheit. Aber für den Schreiber, für Mose, war das wohl sehr wichtig. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, es gibt 2 Gründe, warum das so ausführlich beschrieben wird. Das erste ist, dieser Text bildet nun die Grundlage für das, was jetzt kommt, für das Gespräch ab Vers 9. Und was jetzt kommt, da musste deutlich werden, hier ist etwas tatsächlich geschehen. Abraham hat sich das nicht eingebildet. Als Abraham vor seinem Zelt saß, da ist er nicht eingenickt und hat es geträumt, sondern es ist tatsächlich passiert. So tatsächlich, das wird das Kälbchen wahrscheinlich am meisten bereut haben, dass da Besuch kam. Es war eine Realität, so real, dass das Kälbchen dafür geschlachtet werden musste, damit der Besuch eben auch etwas zu essen bekommen konnte. Also das, was wir hier lesen, und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, das ist keine Einbildung von Abraham gewesen, die er dann weitergesagt hat. Das ist kein Märchen, kein Mythos, kein Traum, keine Vision, sondern es handelt sich um eine echte Begegnung, die Abraham mit Gott hatte. Man könnte sicherlich bei solch einem Text über Gastfreundschaft predigen. Die Anregung habe ich auch schon gekriegt. Wäre doch ein schöner Text, um mal der Gemeinde zu sagen, seid gastfreundschaftlich, ladet euch gegenseitig ein, habt aufeinander Acht. Aber ich glaube, darum geht es in diesem Text eigentlich gar nicht. Ich hatte ja vorher gesagt, ich habe die Predigt überschrieben, die gute Nachricht beim Mittagsmahl im Mamre. Als wir die Gemeindefreizeit letzte Woche hatten, da haben wir den Epheserbrief betrachtet. Und da ging es auch um das Evangelium. Und da haben wir, als wir mit dem ersten Kapitel angefangen haben, haben wir gesehen, dass das Evangelium von Gott ausgegangen ist. Es war Gottes Idee. Es war Gottes Plan. Gott hat ihn umgesetzt. Gott wurde aktiv. Das hat sich kein Mensch ausgedacht. Und das hat auch kein Mensch ausgeführt, sondern es war Gott, der da gehandelt hat. Und wenn uns hier in diesem Text und wenn wir das Leben Abrahams anschauen, eins bewusst wird, dann ist es die Tatsache, hier ist Gott am Werk. Nicht Abraham hat sich gedacht, ich denke mir jetzt mal was aus, wie wir die Welt retten können, sondern Gott dachte sich aus, wie er die Welt retten möchte, wie er Sünder selig machen will. Und dann lesen wir diese Geschichte und wenn ihr das nochmal Revue passieren lasst, und erinnert er euch, wie Gott immer wieder gekommen ist. Gott wurde aktiv. Gott besuchte Abraham. Gott gab dem Abraham eine Verheißung nach der anderen. Und die Verheißung wurde immer konkreter und konkreter. Das war das Werk, das Gott getan hat. Wir sehen in dem Leben Abrahams Gottes Handeln und wie er seinen Plan umsetzt. Es war Gott, der Abraham erwählt hat. Es war Gott, der Abraham besucht hat. Es ist Gottes Plan und Gottes Werk. Und das ist das Wesen der Erlösung, der Kern der Erlösung. Gott hat einen Plan und Gott führt diesen Plan auch aus. Wir machen eine kleine Pause und versuchen das Ganze ein bisschen auf uns zu übertragen. Das Evangelium, die gute Nachricht besteht darin, dass Gott zu Besuch kommt. Ein interessanter Gedanke finde ich. Als die von Gott vorhergeplante Zeit gekommen war, so lesen wir im Galaterbrief, sandte Gott seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus. Da steht Gott plötzlich wieder vor der Tür, indem er seinen Sohn in die Welt sendet. Aber anders als Abraham haben ihm die meisten Menschen gar nicht aufgenommen. Das Johannesevangelium beginnt damit, dass Gott, der Schöpfer, Mensch wird. Und dann in Vers 11 lesen wir die interessante Aussage, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist eigentlich schade. Da kommt Gott, macht sich auf den Weg, er will bei jemandem einkehren, er möchte zu jemandem ins Leben hineinkommen, wie wir das auch bei Zachäus gelesen haben. Und die Leute sagen, nee, es passt mir jetzt eigentlich nicht. Ich habe für dich keine Zeit. Aber dann gab es einige, die haben ihn aufgenommen. Und über die sagt Johannes, und er sagt damit auch eine wunderbare Verheißung, alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Also auch eine Verheißung. Gott kommt, er klopft an und diejenigen, die ihn aufnehmen, dürfen Gottes Kinder werden. So wie auch Alissa das berichtet hat aus ihrem Leben. Hast du das gehört? Das Klopfen? Hast du in deinem Leben das Anklopfen Gottes gehört, dass er vor der Tür steht und dass er in dein Leben hinein möchte? Gott steht vor der Tür und klopft an. Er möchte in dein Leben. Da ist Alissa keine Ausnahme, sondern das möchte er doch auch bei dir. Gott hat sich auf den Weg auch zu dir gemacht. Und wenn du ihm nur nicht aufgetan hast, was hindert dich daran, ihn in dein Leben hineinzulassen? Sagst du, es ist mir gerade etwas unpassend, weil ich habe gerade nicht aufgeräumt. Würdest du vielleicht wiederkommen, wenn ich aufgeräumt habe? Das hätte Zachäus sehr gut sagen können. Bei Zachäus war das Leben auch nicht aufgeräumt. Und Jesus hat gesagt, ich muss bei dir einkehren. In einem Lied heißt es, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Oder wir könnten das auch anders sagen, ich kann dich so in mein Leben hineinlassen, egal wie es da aussieht. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Manfred Siebold hat es gedichtet. Weißt du, Gott weiß, wie es in deinem Leben aussieht. Er weiß um die Unordnung, er weiß um die Schuld, um die Sünde, um den Streit, vielleicht auch um die Gottlosigkeit. Als Gott bei mir in meinem Leben angeklopft hat, dann war ich nicht jemand, der in die Kirche gegangen ist. Ich war jemand, der von Gott überhaupt nichts wissen wollte. Und trotzdem hat Gott in meinem Leben angeklopft und hat gesagt, ich möchte gerne rein. Bei Zachäus hatte er auch gerufen. Und habt ihr das gehört, was Sebastian vorgelesen hat? Nachdem er in sein Haus eingekehrt war, nachdem Jesus bei Zachäus eingekehrt war, sagte er, heute ist in diesem Haus oder ist diesem Haus Heil widerfahren. Als Jesus eingekehrt ist, kam das Heil in das Leben von Zachäus. Das ist das Evangelium und das ist diese wunderbare Aussage. Und dann sagt er, der Sohn des Menschen, Jesus, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott klopft nicht bei dir an, weil du so toll bist, sondern Gott klopft bei dir an, weil er Heil in dein Leben bringen möchte. Das ist das Wesen des Evangeliums. Gott wird aktiv, Gott handelt, Gott geht auf die Menschen zu, Gott sendet seinen Sohn. Das ist die wunderbare Aussage in diesem Text. Schauen wir den zweiten Punkt, den zweiten Abschnitt an. Der erste war der Besuch, das zweite die Bestätigung. Gott bestätigt die Verheißung. Und darin können wir auch den Weg der Erlösung erkennen. Die Bestätigung der Verheißung. Ich lese die Verse 9 bis 15. Da sprachen sie zu ihm, wo ist denn deine Frau Sarah? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, so dass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden? Dazu ist mein Herr ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen, im nächsten Jahr, und Sarah wird einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. Den zweiten Abschnitt können wir, wie gesagt, überschreiben mit die Bestätigung. Gott bestätigt seine Verheißung. Gott konkretisiert jetzt die Zusage, dass Abraham und Sarah einen Sohn haben werden. Und wie gesagt, hierdurch wird der Weg der Erlösung deutlich. Der Abschnitt beginnt mit einer Frage. Da sprachen sie zu ihm, wo ist denn eigentlich deine Frau Sarah? als hätten sie es nicht gewusst. Man hat sie doch klappern hören in der Küche, wie sie gespült hat und wie sie fleißig war und darum gemacht hat. Aber die haben nicht aus Unwissenheit gefragt. Das macht man manchmal so, wenn man das Gespräch auf ein bestimmtes Thema lenken will, dann stellt man eine Frage. Und schon hat man dann die Möglichkeit, darüber zu reden. Und so war das auch hier. Und dann nach der Frage sagt Gott, gewiss um diese Zeit in einem Jahr will ich wieder zu dir kommen. Und dann wird deine Frau Sarah von dir einen Sohn haben. Ja, Abraham und Sarah, die hatten die Verheißung schon öfters bekommen. Aber jetzt wird's wirklich konkret, jetzt wird's wirklich heiß. Immer vorher war die Aussage, ihr bekommt einen Sohn. Die erste Verheißung war schon 24 Jahre her, mindestens 24 Jahre her. Und die mussten so lange geduldig sein. Aber jetzt wird es ganz konkret. In einem Jahr werdet ihr beide ein Kind haben. Ein Kind, ein Sohn. Und dieser Sohn, den sollst du Isaak nennen. Da war die Sarah im Zelt, im Küchenzelt, und sie dachte sich wahrscheinlich, ich will doch mal hören, worüber die Männer da sprechen. Und sie geht hin und spitzt die Ohren, und dann kommt diese Aussage, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen, und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Wir lesen das so nüchtern, oder? Ich denke, jeder, der das so zu Hause liest, der liest das so nüchtern und denkt, aha, so war es halt. Wenn ich Sarah gewesen wäre, wisst ihr, was ich da gemacht hätte? Ich hätte einen Schrei losgelassen. Ich hätte gesagt, ich, ein Sohn in einem Jahr. Und mit Sicherheit sind dir ganz, ganz viele Gründe eingefallen, warum das ja überhaupt nicht sein kann. Sie haben es doch jahrelang versucht. Und es hat nicht geklappt. Und ich kann gar keine Kinder mehr bekommen, hat sie gesagt. Also was soll denn dieser Witz? Und wenn ich meinen Mann angucke, der ist doch auch schon alt. Also da läuft nichts mehr. Wir kriegen kein Kind mehr. Das war doch für Sarah ganz klar, oder? Es war, und das haben sie im Laufe ihres Lebens schon so oft lernen müssen, wir können es nicht tun. Wir können diesen Sohn nicht zeugen. Und als sie dann den Ismael, oder als Abraham den Ismael mit der Hagar gezeugt hat, dann dachte er, ach, jetzt habe ich es endlich geschafft. Aber das war nicht Gottes Plan, das haben wir schon gesehen. Gott hatte einen Plan mit Isaak. Und jetzt, wo es überhaupt keine Möglichkeit mehr gab, aus eigener Kraft es zu bewerkstelligen, da kommt die Verheißung nochmal. Und jetzt wird es ganz konkret, dann und dann wird er kommen, damit überhaupt kein Zweifel mehr besteht. Wie antwortet Gott auf das Lachen, auf den Unglauben von Sarah? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Das ist so die ganz wörtliche Übersetzung. Wenn man den Sinn mehr übersetzt, wie es in manchen Bibeln steht, dann heißt es da, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Das Evangelium, das haben wir schon gelernt, ist Gottes Werk. Und beim Evangelium kommt es nicht darauf an, was der Mensch tun kann, sondern es kommt darauf an, was Gott tun kann. Das ist der Kern des Evangeliums. Und in diesem Abschnitt macht Gott seinen Heilsplan von dem noch ungeborenen Sohn der unfruchtbaren Sarah abhängig. Liebe Sarah, der Sohn der Verheißung ist der, welcher dir in einem Jahr geboren wird. Mit diesem habe ich einen Plan, sagt Gott. Das ist der, den ich auserwählt habe, den ich auserkoren habe. Nicht Ismael. Nein, Isaak. Isaak ist der, mit dem ich meinen Plan weiterführen will. Gott hatte sich in seinem Heilsplan auf einen Sohn beschränkt, den er verheißen hat. Und wie wir in dieser ganzen Zeit gesehen haben, der nicht aus eigener Möglichkeit gezeugt werden konnte. Es ist die Verheißung Gottes. Und Gott hatte keinen Ausweichplan, keinen Plan B. Bei der Gemeindefreizeit, was machen wir, wenn es regnet? Ach, dann machen wir einen anderen, dann treffen wir uns halt drin. Gott hatte keinen Plan B. Das war sein Plan. Es gab nichts anderes. Und hier erfahren wir etwas über den Weg der Erlösung. Nämlich Gott bestimmt den Weg der Erlösung. Gott entscheidet, durch welche Person er seinen Heilsplan weiterführt. Gott entscheidet, durch welche Person er das Heil bringt. Und genauso wie er es damals mit Isaak getan hatte, so führte Gott seinen Plan und sein Werk auch nur durch eine einzige Person aus. Wer war das? Das war der Herr Jesus Christus. Das war Gottes Sohn, der Sohn der Verheißung, der Sohn, der schon im ersten Buch Mose Kapitel 3, Vers 15 angekündigt wurde, der kommen soll, den Samen oder die Schlange, den Kopf der Schlange zu zertreten. Es ist der hier auch schon Abraham angekündigt wurde, in dem alle Völker gesegnet werden sollen. Es ist der durch David angekündigt wurde. Es ist der dann auch durch den Propheten Daniel angekündigt wurde und der auch ganz genau gesagt hat, wann dieser Messias, dieser Sohn Gottes geboren werden soll. Es gibt für Gott nur einen Weg. Es gibt keinen Plan B, es gibt keine Alternative, es gibt keine andere Option. Der Mensch denkt, ach, es führen doch viele Wege zu Gott. Der eine geht den, der andere geht eben den. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand, kein einziger, kommt zum Vater, kommt zu Gott, als nur durch mich. Der Weg der Erlösung ist immer der Sohn der Verheißung. Das war hier bei Abraham, das war auch als der Herr Jesus Christus kam. Nur durch ihn, o Wundergaben, können wir Erlösung haben, die Erlösung durch sein Blut. Lasst uns auch hier wieder kurz pausieren und zur Anwendung kommen. Was mich in diesem Abschnitt auch immer wieder so angesprochen hat, ist diese Tatsache, dass wir etwas über das Wesen Gottes lernen. Nämlich, Gott ist nicht so möglich oder anders gesagt, Gott ist allmächtig. Gott ist ein Gott der Wunder. Und viele Verheißungen sind ja nur möglich, weil Gott in wunderbarer Weise eingegriffen hat. Und wir können das auch manchmal, wenn Gott Gnade schenkt, in unserem Leben auch erfahren. Kurz nachdem ich gläubig geworden war, bin ich mit einem Freund zur Buchmesse gefahren. Das war mein Freund Willi, der mich auch sehr geprägt hat in meinem jungen Glaubensleben. Und als wir nach Hause kamen, war sein Sohn Daniel krank. Und er war so krank, dass er ins Krankenhaus musste. Und dort wurde eine Diagnose gestellt, Meningitis, Hirnhautentzündung. Die Ärzte gaben ihm Medikamente, aber es half nichts. Und irgendwann kamen die Ärzte zu dem Punkt zu sagen, wir können nichts mehr für ihn tun. Und sie stellten die Eltern ein und sagten, euer Sohn wird sterben oder ihr Sohn wird sterben. Es ist nicht, wir können nichts machen. Und damals hat die Gemeinde gebetet und zu Gott gerufen und Gott hat Gnade geschenkt und er hat den Daniel geheilt. Und selbst der Arzt hat dann gesagt, hier hat Gott ein Wunder getan. Das war nicht unser Werk. Wir konnten hier nichts tun. Es war wirklich ein Wunder. Und es war schön, das auch von einem ungläubigen Arzt zu hören, dass Gott hier eingegriffen hat. Gott ist kein Ding unmöglich. Gott kann alles tun. Die Tatsache, dass Isaak geboren wurde, war ein Wunder Gottes. Die ganze Geschichte mit Abraham lässt keinen Zweifel daran. Gott ist ein Gott der Wunder. Gott ist nichts unmöglich. Und wenn wir die Heilsgeschichte Gottes ansehen, wenn ihr diesen Überblick habt in der Bibel, dann handelt Gott gerade oft dann, wenn die Menschen nichts mehr tun konnten. Wenn die menschliche Kraft, wenn die menschliche Weisheit am Ende war, wenn sie wirklich sagen mussten, wir sind ganz auf Gott angewiesen. Denkt mal darüber nach, wie oft es Gott getan hat. Ich finde, das ist ein typisches Muster, das wir in der Heilsgeschichte Gottes sehen, dass Gott immer wieder eingegriffen hat. Da konnte kein König und kein anderer Mensch helfen. Gott war es immer wieder. In einer Gemeinde vor einigen Jahren war ein Mann, wenn da jemand diesen Satz gelesen hätte, sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein, dann hätte er aus seinem Stuhl herausgerufen mit einer rauchigen Stimme. Er war Bäcker und hatte wohl von dem Mehl so eine rauchige Stimme. Halleluja, preis den Herrn, hätte er immer gerufen. Und als ich das heute gelesen habe, da wart ihr alle so ruhig und habt vielleicht genickt. In manchen Gemeinden ist es wirklich so, wie es der Franz auch gesagt hätte, da liest man sowas und dann fangen die an zu applaudieren und schreien da und auch Halleluja. Aber ich denke mal, dass ihr auch mit dieser Aussage, dass ihr dieser Aussage zustimmt, oder? Gott ist kein Ding unmöglich. Und wir nicken dann eher so ein bisschen stille und sagen, ja, genau, das sehen wir doch auch so. Das wissen wir doch auch alles, gell? Wisst ihr, was manchmal ein Problem ist? Das Problem ist manchmal, wir wissen, Gott ist kein Ding unmöglich. Aber wir sehen das nicht in unserem Leben. Wir wissen, Gott kann alles tun. Gott kann jede Situation verändern. Er kann sogar jeden Menschen verändern. Aber ich erfahre das nicht in meinem Leben. Wenn Gott allmächtig ist, und ich denke mal, dass sich viele diese Frage schon gestellt haben, warum bekomme ich dann keine Arbeitsstelle? Warum bekomme ich kein Asyl? Warum befreit Gott mich nicht von meinen Depressionen? Warum heilt Gott mich dann nicht? Und das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die dann oft dahinter herkommt, ist, hat Gott mich vergessen? Liebt Gott mich nicht? Und ihr seid nicht allein. Wenn ihr die Psalmen lest, dann könnt ihr oft solche Fragen hören, wie sie auch zu Gott geschrien werden. Herr, was ist? Erleiden wir diese Not? Und manchmal wird diese innere Not noch durch extreme Lehren verstärkt. In manchen Kreisen wird gelehrt, dass man glauben muss, dass es von deinem Glauben abhängt, damit Gott auch dieses Wunder tun kann. Du musst fest daran glauben und du darfst überhaupt nicht zweifeln. Dann wird Gott dich heilen, wenn du nur fest genug daran glaubst. Wir haben in unserem Bekanntenkreis eine Familie, auch mit einem Kind, das hat Down-Syndrom. Und dann kamen einige Menschen zu den Eltern und haben gesagt, Gott hat mir gezeigt, dass er euer Kind heilen will. Und dann haben sie gesagt, Gott hat mir gezeigt, dass er euer Kind heilen wird. Das Kind ist mittlerweile erwachsen und hat immer noch Down-Syndrom. Es ist also nicht geheilt worden. Und dann kamen diese Gottesleute, denen Gott diese tollen Sachen gezeigt hat, und haben gesagt, ja, ihr habt nicht richtig geglaubt. Und das ist hart, das ist wirklich hart, wenn man so mit den Menschen umgeht. Und da ist mir hier aufgefallen, auch Abraham und Sarah hatten von Gott eine Zusage bekommen. Die war aber ernst gemeint, die kam von Gott. Diese Zusage, dass Gott dieses Kind heilen will, das kam nicht von Gott. Das haben sich die Menschen selbst ausgedacht. Und von Abraham wird gesagt, er hat geglaubt. Aber wenn wir sein Leben angucken, dann sehen wir auch oft, dass er wieder gezweifelt hat. Dass er gerungen hat damit, mit dieser Zusage Gottes, wird Gott es denn wirklich auch ausführen? Und dann hat er versucht, es selbst zu machen. Und ich kann mir vorstellen, am Anfang, dann hat Abraham an einem schönen Abend vor dem Zelt mit seiner Sarah gesessen, sie haben nach oben geguckt, Sie haben die Sterne gezählt und haben gedacht, oh, so viele Nachkommen werden wir machen. Und dann haben sie sich angeguckt und haben gesagt, ach, das hat doch alles gar keinen Sinn. Seht ihr, dass die gar nicht so fest geglaubt haben, wie manche Leute sagen, ihr müsst aber fest daran glauben, ihr müsst es aussprechen, ihr müsst euch das in euren Gedanken vorstellen, ihr müsst den Leuten sagen, Gott wird mich heilen und dann wird er es tun. Sarah hat gelacht, weil sie es nicht geglaubt hat und Gott hat trotzdem dieses Wunder getan. Warum? Weil das Werk der Erlösung immer Gottes Werk ist. Und wenn Gott es abhängig machen würde von unserem starken Glauben, da wäre nichts, da wäre wirklich nichts. Gott ist derjenige, der handelt. Gott ist derjenige, der seinen Plan durchführen will. Und es war so wichtig, dass der Sohn geboren wird, sowohl der Isaak als auch der Herr Jesus. Das konnte er nicht von dem Glauben von einem Abraham oder Zacharias oder wer es immer war, festmachen. Gott hatte es geplant und deswegen ist es geschehen. Und das macht auch diese Geschichte so deutlich. Mir hilft es, und ihr wisst, dass wir auch Probleme in unserem Leben haben und dass wir manche Not durch haben. Und wir kennen diese Frage. Also ich sage das jetzt nicht so aus Theorie heraus. Wir haben schon oft darüber gesprochen und nachgedacht. Mir hilft es, Gott nicht nur in seiner Allmacht zu betrachten, sondern Gott auch in seiner Souveränität und in seiner Liebe zu betrachten. Immer wieder über die Liebe Gottes auch nachzudenken. Und Gott beweist seine Liebe nicht dadurch, dass er in seiner Allmacht all das tut, so wie wir uns das vorstellen. Wir verstehen das nicht, warum das Kind das Down-Syndrom hat. Und wir denken, wie kann Gott sowas zulassen? Warum tut Gott so etwas? Aber dann zu vertrauen, dass Gott weiß, was er tut. Und das fällt mir umso leichter, wenn ich ans Kreuz blicke, wenn ich Gott in seiner Liebe am Kreuz betrachte. Denn Gott beweist seine Liebe zu uns nicht dadurch, dass er alles so tut, wie wir uns das vorstellen. Er beweist seine Liebe nicht dadurch, dass er heilt, wenn wir krank sind. Nicht immer. Es kann sein, dass Gott uns nicht heilt. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Christus beweist und Gott beweist seine Liebe dadurch, dass der Herr Jesus Christus für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. Und wer könnte das besser ausdrücken als Alisas Bruder? Jesus, aua, mich. Das ist das Evangelium. Darin hat Gott seine Liebe bewiesen. Das ist der Weg Gottes. Das ist das Wunderbare, wie Gott wirkt. Da hat Gott seine Liebe erwiesen. Auch für diesen Jungen. Ich finde es toll. Okay. Gehen wir zum dritten Punkt, die Bestimmung. Verse 16 bis 19. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr, sollte ich dem Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Den dritten Abschnitt habe ich überschrieben mit die Bestimmung. Gott bestimmt das Ziel seines Handelns mit Isaak und dieser Abschnitt behandelt das Ziel der Erlösung. Und als ich den Predigttext gekriegt habe, habe ich gedacht, warum kriege ich diesen Text? Warum, also diesen Abschnitt, der gehört auch schon zu dem nächsten, als dann die Männer sich aufmachen nach Sodom. Und ich hätte ihn auch zu dem anderen Teil genommen, aber jetzt habe ich ihn halt mal. Und deswegen möchte ich mehr die Verbindung zu dem herstellen, was wir bisher gesehen haben, nämlich die gute Nachricht. Wir haben gesehen, der erste Teil war, Gott kommt zu Besuch. Der zweite Teil, Gott bestätigt seine Verheißung. Der dritte Teil, Gott bestimmt das Ziel der Erlösung. Nachdem wir über das Wesen und den Weg der Erlösung nachgedacht haben, kommen wir nun auf das Ziel der Erlösung zu sprechen. Es wird deutlich, dass Gott nicht nur einen Sohn verheißt, sondern er erklärt auch, welches die Bestimmung von Abraham mit seinem Sohn Isaak und seinem und seinen Nachkommen ist. Also er sagt, wozu er diesen Sohn gebrauchen will. Er macht deutlich, aus diesem einen Sohn soll ein großes Volk werden. Und dieses Volk, das habe ich mir auserwählt, so wie es hier heißt, damit sie den Weg des Herrn bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Das war der Grund für diesen Sohn. Also der Sohn hat nicht unbedingt einen Selbstzweck, sondern Gott möchte seinen Heilsplan, seinen Plan, den er in der Welt hat, durch diesen Sohn ausführen. Und wir wissen, durch diesen Sohn Isaak ist das Volk Israel entstanden. Nicht durch den anderen Sohn und nicht durch die Kinder, die dann noch kamen, sondern durch Isaak. Und für den Ausleger und ich hoffe auch für den Bibelleser ist es immer wichtig, wie ist denn so der historische Kontext? Wann wurde das denn eigentlich geschrieben? In welcher Situation ist denn dieses Buch entstanden? Wir stellen uns die Frage, warum der Autor, in diesem Fall Mose, unter Gottes Leitung bestimmte Begebenheiten und Ereignisse ausgewählt und niedergeschrieben hat. Für wen wurden diese Begebenheiten niedergeschrieben? Wann und wo und auch warum? Und als Mose die fünf Bücher Mose schrieb, dann tat er das nicht in erster Linie, weil er schon an uns gedacht hat, sondern er hatte ja eine ganz konkrete Situation. Das Volk Israel war aus Ägypten ausgezogen und es war auf dem Weg in das verheißene Land nach Kanaan. Und wisst ihr, welche Frage sich die Menschen bestimmt damals gestellt haben? Wer sind wir eigentlich? Was ist denn eigentlich unsere Identität? Wer sind wir? Woher kommen wir? Und wie kommt es, dass wir so ein besonderes und einzigartiges Volk sind? Ein Volk, das sich von allen anderen unterscheidet. Warum hat Gott gerade uns erwählt? Und welches Ziel verfolgt er mit uns? Und im Grunde werden all diese Fragen auch in dem ersten Buch Mose beschrieben. Woher kommen wir? Ursprung und Identität des Volkes Gottes. Und dann verstehen sie das. Aha, wir sind das Volk Gottes, weil Gott es so wollte. Weil Gott unserem Vater Abraham und der Mutter Sarah ein Kind geschenkt hat, das er schon lange verheißen hat. Er hat es geplant und er wollte, dass wir als Volk daraus entstehen. Wir sind dieses Volk, von dem all diese Geschichten oder all diese Verheißungen geschrieben sind, denen all diese Verheißungen gelten. Wir sind das Volk Gottes. Und dann können Sie hier in diesem Text auch von Ihrer Bestimmung lesen. Wir sollen den Weg des Herrn bewahren, indem wir Gerechtigkeit und Recht üben. Gott erwählt sich ein Volk, aber er hat auch ein Ziel mit diesem Volk. Er will, dass dieses Volk den Weg Gottes bewahrt. Und heute ist es auch nicht anders. Ich komme schon zur Anwendung. Wenn Gott dich und mich durch den Herrn Jesus Christus gerettet hat, wenn Gott vor deiner und meiner Tür gestanden hat und wir haben ihn eingelassen, Er hat die Erlösung geplant, er hat sie ausgeführt. Wir sind zu dem Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Dann möchte er unser Leben verändern, dann möchte er unser Leben prägen, dann möchte er seine Wesensart in uns hineinprägen. Und da sind wir wieder bei der Gemeindefreizeit. Was hatten wir auf der Gemeindefreizeit gelernt? Wir haben genau diese Frage behandelt. Warum hat Gott uns erwählt, vorherbestimmt, begnadigt, erlöst, eingeweiht, beerbt, versiegelt? Warum hat er das alles getan? Er hat es zum Preis seiner Herrlichkeit getan. Er hat uns erlöst zu seiner Herrlichkeit, damit seine Herrlichkeit dadurch sichtbar wird. Und die Israeliten haben sich dann sicherlich auch gefragt, ja, wie sieht das denn konkret aus? Wie sollen wir denn leben? Und Mose hat es ihnen dann auch gesagt, wie sie als Volk Gottes leben sollen. Und so ist es auch immer wieder unsere Frage, wie sollen wir denn als Volk Gottes leben? Wenn Gott mich so annimmt, wie ich bin, dann müssen wir nicht so bleiben, wie wir sind. Wir haben ja gesehen, er kommt in unsere Unordnung hinein, er kommt in unser Leben mit Sünde hinein, aber er möchte dann auch etwas verändern. Er möchte uns von Schuld befreien, er möchte unsere Lebensweise verändern. Und das macht Paulus ja auch im Epheserbrief deutlich. Einer der Brüder sagte am Montag nach der Gemeindefreizeit zu mir, eigentlich fängt die Arbeit doch jetzt erst an. Hier müssen wir doch jetzt erst anfangen, das umzusetzen. Wir haben das so knapp behandelt, aber wir brauchen doch eigentlich eine ganze Zeit, bis wir das alles in unserem Leben umsetzen. Der Franz Silbereisen hatte ja erzählt, da fiel der Epheserbrief vom Himmel in ein Dorf nach Brasilien. Und die haben das dann gelesen und die haben das dann umgesetzt. Die haben vielleicht ein Jahr gebraucht und dann haben die so gelebt. Und es wäre schön, wenn wir das doch auch so machen würden, wenn das, was Gott uns sagt, wozu Gott uns bestimmt, wenn wir das dann auch in unserem Leben einsetzen. Und ich möchte ruhig noch mal ein bisschen konkreter werden. Für diejenigen, die jetzt bei der Gemeindefreizeit nicht dabei waren, ich versuche das noch ein bisschen zusammenzufassen. Aber was würdest du sagen, in welchem Lebensbereich brauchst du eine Veränderung? Muss zum Beispiel die Kraft Gottes in deiner Ehe wirksamer werden? Weil du zum Beispiel deine Frau nicht so liebst, wie es im Epheserbrief steht. Oder brauche ich die Kraft Gottes an meinem Arbeitsplatz? Weil es schwierig ist mit den Mitarbeitern oder weil es der Mitarbeiter schwierig hat mit mir und ich mich verändern muss, muss ich da was verändern. Und ich zähle euch nochmal die 6 Bereiche auf, die Franz uns gegeben hatte bei der Gemeindefreizeit, die auch im Grunde aus dem Epheserbrief so übernommen werden können. Das sind die letzten 3 Kapitel, die jeweils in 2 Teile geteilt werden. Und der eine Punkt war meine Beziehung zur Gemeinde. Die Aussage, trachte fleißig nach der Einheit der Gemeinde. Ist das etwas in meinem Leben, wo ich dran arbeiten muss? Zweitens, meine Beziehung zur Welt. Lebe nicht mehr wie Menschen, die Gott nicht kennen. Drittens, meine Beziehung zu Gott. Werde ein Nachahmer Gottes. Meine Beziehung in der Ehe. Liebe deine Frau, ehre deinen Mann. Meine Beziehung im Haushalt, es umfasst das Familien- und Berufsleben unter Gottes Herrschaft. Meine Beziehung zu meinem eigenen geistlichen Leben, das ist dann so der Bereich geistlicher Kampf. Leben als Streiter Christi in der Heilsarmee Gottes, habe ich das mal formuliert. Und mir fällt es auf, ich kann mich so sehr für das Evangelium begeistern. Ich kann so darin aufgehen, dass mir immer die Zeit fehlt, am Ende der Predigt dann konkret und praktisch zu werden und dieser praktische Punkt dann oft zu kurz kommt. Und deswegen möchte ich es jetzt mal ganz bewusst auch angehen und mir und uns die Frage stellen, welcher von diesen 6 Bereichen braucht denn zuerst eine Veränderung in meinem Leben, in deinem Leben? Vielleicht ist mir wirklich bewusst, ja, meine Ehe ist nicht so, wie Gott sie sich vorstellt. Ich gehe nicht so liebevoll mit meiner Frau um. Ich höre meiner Frau nicht zu. Ich mache, was weiß ich, das weißt du besser. Oder meine Frau weiß es besser, die kann es mir dann auch sagen. Aber ist das ein Punkt, an dem ich arbeiten muss? Dann lass es uns doch angehen. Oder mein geistliches Leben, Klammer auf, zum Beispiel mein Gebetsleben ist eingeschlafen. Und wenn es so ist, warum gehen wir denn diesen Punkt nicht an in der kommenden Woche? Und dann nimm dir mal diesen Abschnitt vor, jetzt zum Beispiel, wenn es ums Gebetsleben geht, Kapitel 6, der zweite Teil, da geht es um den geistlichen Kampf. Und dann mal zu lesen, jeden Tag einmal diesen Abschnitt durchzulesen, darüber nachzudenken, aufzuschreiben, was sagt Gott, was ich tun soll, auf der anderen Seite, was sagt Gott, was ich lassen soll. Das gibt es oft bei Paulus. Tu dies, lass dies oder lass dies und tu dies. Und dann schreibe dir auf, was du ändern möchtest. Und mach es konkret, nachprüfbar, umsetzbar und lasst uns diesen Prozess angehen. Irgendjemand sagte mal, war im Gottesdienst und hörte eine Predigt und dann kam er wochenlang nicht mehr und der Prediger oder der Pastor ist dann zu ihm gegangen und sagt, was ist mit dir los, du kommst ja gar nicht. Dann sagt er, ja, ich komme dann erst wieder, wenn ich das umgesetzt habe, was ich in der Predigt gelernt habe. Sebastian, vielleicht müssen wir dem Franz versprechen, dass wir das, was wir da in Kapitel 4 bis 6 gelesen und angefangen haben zu lernen, dass wir das jetzt umsetzen und wenn wir das getan haben, dann darf er wiederkommen. Aber ich merke das in meinem Leben, ich kriege oft so viel Input und ich muss es lernen, das in meinem Leben dann auch umzusetzen. Okay, kommen wir zum Schluss. Die gute Nachricht beim Mittagsmahl im Mamre, das haben wir uns angeschaut. Wir haben gesehen, der Besuch hat gezeigt das Wesen der guten Nachricht. Diese besteht darin, dass Gott handelt, dass Gott einen Heilsplan hat und dass Gott diesen auch ausführt. Sowohl bei Abraham als auch durch den Herrn Jesus Christus. Wir haben die Bestätigung gesehen, den Weg der guten Nachricht. Das ist der verheißene Sohn, erst Isaak, dann der Herr Jesus Christus. Indem er Mensch wird und das Heil durch seinen Opfertod am Kreuz bewirkt. Aufgrund der Gnade Gottes haben wir durch Glauben Anteil an der Erlösung, nicht durch eigene Werke. Und dann haben wir die Bestimmung gesehen, das Ziel der guten Nachricht. Als Erlöste durch die Kraft und zur Ehre Gottes zu leben. Das ist das, was Gott mit uns möchte. Und das ist viel mehr wert als all die Anrufe, die ich immer wieder kriege und all die Nachrichten, wo mir die Leute reisen und iPads und was weiß ich alles versprechen. Gott hält, was er verspricht. Er führt seinen Plan aus. Auf ihn, auf sein Wort können wir uns verlassen. Und deswegen lasst uns danach streben. Lasst uns danach trachten, das auch in unserem Leben umzusetzen. Ein letztes. Es ist 11:45 und normalerweise machen wir es so, wenn die Zeit so weit fortgeschritten ist, dann beenden wir schnell unseren Gottesdienst. Stimmt's? Dann singen wir vielleicht noch ein Lied oder wir machen noch ein Gebet. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn von der Predigt oder wenn Gott uns etwas sagt. Wenn Gott an der Tür anklopft, dann sagen wir nicht, tut mir leid, ist schon so spät, jetzt darfst du nicht mehr rein. Und eigentlich ist eine Predigt dazu da, dass wir auch selbst darauf reagieren. Auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht, indem wir jetzt einfach mal einen Moment stille werden und einen Entschluss fassen. Ja, ich gehe diesen Punkt in der kommenden Woche an. Vielleicht auch, indem wir in der Stille ein Gebet zu Gott bringen. Ja, Herr, du hast an meine Tür angeklopft. Ich mache dir jetzt auf. Aber lass uns nicht einfach gehen und in die Tagesordnung übergehen, sondern lass uns wirklich mit diesen Gedanken auch in den Tag, in die Woche gehen und auf Gottes Wort antworten. Ich schlage auf, wir stehen auf, sind einen Moment stille und ich bete dann zum Abschluss mit uns. So hat jeder auch die Möglichkeit, selbst noch mal kurz darüber nachzudenken. Vater, ich finde es überwältigend, wie du wirkst. Und je mehr uns bewusst wird, wie du handelst, wie du bist, was du tust, desto mehr wird uns deutlich, ja, der ganze Heilsplan, die ganze Erlösung, es ist dein wunderbares Werk. Du hast geplant, du hast gehandelt, vor allen Dingen, als du den Herrn Jesus Christus gesandt hast, um Menschen, um Sünder zu erlösen. Danke, Herr, für diesen Weg, den du gegangen bist. Und danke, dass du auch bei mir angeklopft hast. Herr, und ich bete darum, dass wir es wirklich hören, wenn du anklopfst, dass wir auftun. Und da, wo unser Leben Umgestaltung braucht, dass es mit deiner Kraft geschehen kann. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir in diesen Tag und in diese Woche gehen und dass uns dein Wort nicht loslässt. Da, wo du Eingang haben möchtest, da, wo du Veränderung haben möchtest, dass du das in unserem Leben auch bewirkst. Danke, Herr, dass du anklopfst. Danke, dass du erlöst. Danke, dass du veränderst. Wir geben dir die Ehre. Amen. Willst du ansagen? Gut.